egal auf welchem Weg ein Kind zur Welt kommt, es ist immer ein Naturereignis, es ist immer ein individuelles Erlebnis und es gibt überall Risiken und Nebenwirkungen, also auch bei dem vermeintlich besser kontrollierbaren geplanten Kaiserschnitt, der mir persönlich zum Beispiel viel mehr Angst gemacht hat irgendwie von der Vorstellung her. Kann ich jetzt auch gar nicht genauer erklären, warum eigentlich, aber irgendwie dachte ich, nee, ich möchte es eigentlich wirklich gern auf dem natürlichen Weg probieren.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin, und heute gibt es hier wieder einen Geburtsbericht. Einen doppelten Geburtsbericht, denn es geht um eine Zwillingsgeburt. Und damit begrüße ich dich auch schon ganz herzlich, liebe Madeleni.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Madeleni, du hast unseren Geburtsvorbereitungskurs für Zwillinge gemacht und hast mir dann ganz begeistert geschrieben, sowas wie: unsere Zwillingsmädchen sind spontan bei einer recht selbstbestimmten Geburt zur Welt gekommen. Und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut und war auch gleich neugierig. Und ja, jetzt bist du hier.
Genau, das ist schon alles ein paar Jahre her. Aber doch, das war für uns damals eine gute Erfahrung, da wir plötzlich zu diesen ja nicht wirklich besonderen Eltern, aber doch irgendwie die halt Zwillinge gleich bekommen, gehörten. Und das alles noch zu Corona-Zeiten war. Und da war ich dann so froh, dass wir einen Kurs haben konnten, den wir gemeinsam belegen konnten, den wir eben genau zu unseren Themen auch hatten, wo wir ganz normal waren, weil wir eben ja nur mit Zwillingseltern da quasi drin waren. Und deswegen war das so gut für uns, einfach, dass man ein bisschen mehr Wissen auch hat, ja.
Ja, toll. Genau, und wir sprechen heute über die Geburten von deinen Zwillingen. Und wir können ja einfach mal so mit der Schwangerschaft anfangen. Also wie war die Schwangerschaft? Wie war vielleicht auch der Moment, wo ihr erfahren habt, dass ihr Zwillinge bekommt, wenn du das erzählen magst? Und du kannst ja nochmal sagen, was für eine Zwillingsschwangerschaft war das eigentlich?
Ja, also es war kurz vor Weihnachten, als wir erfahren haben, dass wir schwanger sind, dass wir ein Kind erwarten. Und ich glaube, 2 Tage vorher war eben die erste Untersuchung und da war dann ein Herzschlag zu sehen, alles schön. Wir haben es dann über Weihnachten der Familie zum ersten Mal schon so ein bisschen erzählt gehabt. Und erst dann im nächsten Jahr, Mitte Januar, kam dann bei der nächsten Untersuchung, habe ich gemerkt, der Arzt ist ein bisschen unruhig. Warum eigentlich? Weiß man ja alles nicht so ganz beim ersten Mal, wenn man schwanger ist. Bis er dann den Ultraschall gemacht hat und da meinte, ach, jetzt sehen Sie, was ich sehe. Und dann waren da eben 2 leuchtende Punkte, weil sich da bei der ersten Untersuchung eben das eine Baby hinter dem anderen versteckt hatte und noch alles so klein war. Also wir dachten tatsächlich fast ein Trimester lang, dass wir nur ein Kind ganz normal, also wir hatten auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass es mal 2 werden könnten. Deswegen war das wirklich die größte Überraschung, dass wir dann in der 11. Woche erfahren haben, ach nee, nicht nur 1, sondern gleich 2.
Es sind 2.
Genau, es sind 2.
Ja, toll. Und wie ging es euch damit? Also manche Eltern sind ja auch nicht gleich total begeistert davon, sondern auch erstmal sehr, oh mein Gott, das ist ja schon nochmal eine andere Nummer und man fragt sich, wie schafft man das und so.
Ja, tatsächlich waren meine ersten 2 Gedanken, das eine, dass ich dann dachte, oh, die kommen ja meistens früher. Das könnte dann schwierig werden. Wir waren im Sommer auf eine Hochzeit eingeladen. Ich sollte Trauzeugin sein. Okay. Das hat dann auch nicht so wirklich funktioniert. Und das andere war, dass ich sofort wusste, wir brauchen ein neues Auto. Und dann konnte ich mich ja schon noch ein bisschen sammeln, weil mein Mann durfte damals gar nicht mit in die Praxis rein wegen dieser Corona-Bestimmungen. Corona. Und dann konnte ich ihm dann im Auto, als er mich abgeholt hatte, sagen, ja, welche Neuigkeit willst du zuerst? Also die erste war, alles ist gut und die zweite ist, es sind 2.
Wow.
Genau. So habe ich es ihm dann direkt mitgeteilt gehabt. Ja, genau. Toll. Ja, und dann haben wir natürlich erstmal, also wie kann das sein? Wir wissen gar nicht in der Familie, dass da irgendwas vorliegen würde und so. Aber tatsächlich haben wir uns jetzt nicht sofort irgendwie Sorgen gemacht, sondern das eigentlich recht schnell annehmen können, dass das halt 2 sind. Und vielleicht haben wir uns auch gar nicht erstmal weiter gedacht, außer irgendwie so, huch, ja. Also klar, natürlich kam im Laufe der Zeit dann so, wie machen wir das denn, wenn dann irgendwie 2 und man hat ja nur 2 Hände und irgendwie so. Aber war jetzt nie, dass wir gedacht haben, das schaffen wir dann nicht oder das trauen wir uns dann nicht zu.
War schon eher positiv, eher Freude und Gespanntheit. So.
Ja. Und halt eben einfach immer wieder überrascht, wie plötzlich 2 dann auf einmal. Also
Aber es sind ja eineiige Zwillinge.
Ja, das war ja dann bei den nächsten Untersuchungen ganz wichtig. Der Arzt war ganz erleichtert zu sehen, dass die jeweils eine eigene Fruchthöhle haben, weil sonst wäre das ja einfach noch riskanter gewesen.
Das kann ich vielleicht ganz kurz einmal erklären. Genau, so ein bisschen zur Differenzierung. Also ich wollte nämlich sagen, eineiige Zwillinge, das ist ja immer so, dass das sozusagen spontan passiert. Also das läuft auch nicht in Familien. Zweieiige Zwillinge, das läuft in Familien, weil das bedeutet, dass in dieser Familie die Besonderheit besteht bei den Frauen, dass eben zwei Eier gleichzeitig springen. Normalerweise wechseln unsere Eierstöcke sich ja ab. In einem Monat springt das eine Ei auf der einen Seite und im anderen Monat das andere auf der anderen Seite. Und so entsteht dann immer eher ein Kind. Und manchmal ist das eben die Besonderheit, dass das gleichzeitig passiert. Und das wird eben auch weitergegeben. Und deshalb gibt es so richtige Zwillingsfamilien. Aber eben bei eineiigen Zwillingen ist das halt immer wieder spontan und sehr überraschend. Und zu der Differenzierung, also ja, alle wissen ja immer, dass es eineiige und zweieiige Zwillinge gibt. Und zweieiige, wie gesagt, entstehen aus jeweils einem Ei, welches von jeweils einem Spermium dann befruchtet wird. Zweieiige Zwillinge sind also immer so Geschwister, die halt zufällig gleichzeitig in der Gebärmutter wachsen, aber die können unterschiedliche Geschlechter haben, die können sich mehr oder weniger ähnlich sehen wie andere Geschwister eben auch. Und bei eineiigen Zwillingen teilen die sich ja das Erbgut komplett. Also sie entstehen aus einem Ei und einem Spermium. Und die Zygote, also das befruchtete Ei, spaltet sich dann innerhalb weniger Tage nach der Empfängnis, um genetisch identische eineiige Zwillinge zu erzeugen. Und jetzt kommt es eben darauf an, an welchem Tag nach der Befruchtung das passiert. Und je nachdem, wann diese Teilung nämlich stattfindet, teilen sich die Kinder mehr oder weniger auch Strukturen. Genau. Und in eurem Fall waren das Modis oder Monodis, da gibt es so verschiedene Abkürzungen. Das bedeutet also, jeder Embryo hat seine eigene Fruchtblase. Da kommt es die her, zwei Fruchtblasen, die Amniot. Und sie teilen sich aber eine Plazenta. Da
die
kommt
waren
das
schon
Mono,
gebildet
ja.
gewesen, ne? Vom Zeitpunkt
genau,
der
also oder hat sich Beteiligung. Sogar schon gebildet, genau. Also teilen sich dann eine gemeinsam. Und es ist auch noch so, dass dann, die haben schon jeder eine Fruchtblase, aber die äußere Fruchtblase ist auch gemeinsam. Das heißt, die haben zwischen sich auch eine bisschen dünnere Wand, als das zweieiige Zwillinge haben oder die dies. Aber es führt jetzt zu weit. Also bei euch war es einfach so, sie hatten jeweils eine Fruchtblase und haben sich aber eine Plazenta geteilt. Und im Kurs erkläre ich das ja immer so mit so einem Modell.
Ja, wir fanden das Bild eben eigentlich ganz passend. Daher haben wir das auch mit dieser, dass es wie eine WG, eine Bauch-WG eben ist. Also sie haben halt jeder ihr Zimmer und dann gehen sie quasi gemeinsam an ihren Kühlschrank und teilen sich den.
Ja.
Und das ist aber natürlich auch der Grund, warum das von Anfang an dann auch erst bei meinem Arzt, aber dann auch bei den weiteren in dem Verlauf der Schwangerschaft immer so ein bisschen das Risiko dabei ist, weil man immer gucken musste, reicht der Kühlschrank quasi für beide Kinder oder schnappt sich da eins ein bisschen mehr als das andere oder so.
Genau, ne? Da gibt es so bestimmte Risiken, die eben damit einhergehen, ne? Dass das eine Kind einfach überversorgt ist und das andere unterversorgt. Oder ne? In dem Kurs sage ich dann immer, klaut das eine Kind dem anderen den Joghurt aus dem Kühlschrank. Und das ist eben für die Schwangerschaft oder für die Betreuung in der Schwangerschaft, für die Ärztinnen und Hebammen immer super interessant und wichtig zu wissen, welche Strukturen die Kinder sich eben teilen. Ne? Und ist dann eben, hat es auch großen Einfluss auf die Betreuung, also wie viel Betreuung man hat, ne, wie oft man zu den Vorsorgeuntersuchungen geht. Und es hat auch direkt Einfluss auf den Geburtszeitpunkt und auf den Geburtsmodus. Und in deinem Fall bei Modis ist es schon so, dass es gut sein kann, dass es eine spontane Geburt wird, aber man muss eben gucken, wie sich die Schwangerschaft so entwickelt. Jetzt,
ja, genau.
Wie war es bei euch?
Genau, also deswegen war das schon mal auch dann, als wir das ja auch alles erst gelernt haben, weil damit haben wir uns vorher ja nie befasst, dass es einfach dann wirklich die Erleichterung war. Jedes Kind hat da eben sein eigenes Zimmer und kann sich da auch entwickeln und hat diese eine Höhlenwand da noch als Schutz auch irgendwie dazwischen. Und an sich war das jetzt auch klar, ich musste definitiv regelmäßiger untersucht werden, aber an sich können wir eigentlich sagen, dass das eine sehr gute Schwangerschaft war. Also ich meine, ich hatte keine andere Vorerfahrung, es war ja meine erste Schwangerschaft, dass aber trotzdem sich die Kinder eigentlich gut entwickelt haben. Am Anfang, klar, haben sie ein bisschen mehr Platz gehabt und konnten auch noch schön fleißig die Purzelbäumchen schlagen. Und dann eben gegen den weiteren Verlauf der Schwangerschaft waren sie dann schön nebeneinander gelegen, die eine ein bisschen tiefer, die andere ein bisschen höher. Da hat es mich dann schon manchmal ein bisschen mehr im Magen gedrückt, wenn da gestrampelt wurde. Aber an sich haben sie sich wirklich gut entwickelt so im Laufe der Zeit. Also irgendwann gab es dann ab der zweiten Schwangerschaftshälfte, dass ich dann sogar auch schon in der Klinik, in der dann eine angebundene Kinderklinik ist, zur Vorsorge war, was insofern praktisch war, weil wir einfach dann schon mal dort das Gebäude und überhaupt so die Struktur ein bisschen kennenlernen konnten.
Ja, super. Und
andererseits, aber halt dieser klinische Betrieb, da ist ja einfach auch eine gewisse Sorge, dass man einfach irgendwie, ja, da schon genauer begutachtet wird.
Ja.
Musste man da ja, wurden alle quasi ja auf Herz und Nieren geprüft, so ein bisschen.
Im wahrsten Sinne, genau. Ganz richtig, wie du sagst. Also es ist total wichtig, dass man eben oft guckt, dass alles in Ordnung ist. Und klar, es ist einerseits einschüchternd, aber andererseits auch toll, dass man es schon ein bisschen kennenlernt. Dann hat man schon so ein Gefühl von, das kenne ich hier, ne? Wenn man dann irgendwann zur Geburt hingeht. Das hat ja sicherlich auch Vorteile.
Und auch den Klinikalltag einfach, wie die da strukturiert sind. So, das war, ich war vorher kaum im Krankenhaus, Gott sei Dank.
Ja.
Und deswegen war das dann schon immer mal so ein bisschen da auch mit reinwachsen, weil das gehört ja auch mit dazu, sich da in der Schwangerschaft drauf vorzubereiten. Und deswegen war das dann an sich okay. Also ich weiß, dass eben gerade da besonders geguckt wurde und immer dieses Risiko gefühlt hatte ich immer so einen Stempel gleich drauf, obwohl ich den gar nicht haben wollte. Ich wollte eigentlich ganz normal schwanger sein und das eben hatte da auch von Anfang an mich nie gefragt, ob das jetzt irgendwie auch für mich oder meinen Körper zu viel wäre oder so, sondern das war eigentlich so, dachte ich, ist ja natürlich entstanden und irgendwie hat es ja mein Körper auch akzeptiert, dass er zwei Kinder gleichzeitig versorgen wird und deswegen wollte ich eigentlich gerne, dass das so natürlich wie normal ist und wusste eben auch, dass bei Freundinnen, die zeitgleich schwanger waren, viel weniger Untersuchungen und ich hatte da halt eben so meinen Terminplan. Manchmal dann wieder zwei Wochen oder irgendwann wird es ja noch enger, maschig da dann, dass da wirklich so eine Durchtaktung war.
Ja.
Aber gut.
Ist dir das gelungen, dass du so ein bisschen bei dir bleiben konntest oder war das sehr schwer? Also war das dann schon durch dieses ständige Gucken, hat dich das sehr beeinflusst? Du bist ja auch immer alleine hingegangen, ne? Es war ja Corona. Mhm.
Genau, deswegen war das eigentlich dann auch meistens ja meine Sache. Ich meine, ich war eben beruflich dann auch freigestellt. Also von dem her hat das wirklich meinen Alltag dann recht strukturiert.
Ja.
Aber andererseits, also es war auch immer so beides. Einerseits habe ich mich ja auch gefreut, mitzubekommen, wie die Kinder größer werden, den Herzschlag zu hören oder dann eben Bewegungen zu sehen im Ultraschall. Und dann war ich sich auch jedes Mal, wenn ich heimgefahren bin und es war gut, war ich so erleichtert und so voller Freude, so, ja, gut. Und dann, je näher der nächste Untersuchungstermin kam, war dann wieder so ein bisschen so ein Unbehagen, weil ja bei jedem Termin rauskommen könnte, es könnte auch irgendwas nicht in Ordnung sein.
Ja,
aber ich habe tatsächlich in dieser Zeit auch nochmal neu lernen dürfen, wie wichtig es ist, auf meine Gedankenwelt zu achten. Mit welchen Gedanken ich mich umgebe, welchen Gedanken ich Raum gebe, ob ich eben grundsätzlich optimistisch und zuversichtlich bin, ob ich mich ermutigen lasse oder eben doch immer diesen eher sorgevollen Blick einnehme, vielleicht auch eher die Angst nähere da drin. Und das war für mich eben vorhin nie in irgendeiner Lebensphase gar so bewusst, wie jetzt da in dieser Schwangerschaft. Und dann hat es aber auch uns irgendwie schon so ein bisschen zusammengeschweißt, weil ich ja da eben teilweise recht lang warten oder auch recht lang untersucht wurde. Und dann waren es immer schon mal so Zeiten, wo wir drei Mädels quasi das dann gemeinsam durchgemacht haben.
Genau. Ah ja, schön. Ganz toll, dass du das so berichtest. Und bist du dann in so einen inneren Dialog so mit den Kindern gegangen?
Ja, ich weiß, einmal musste ich ganz, ganz lange in der Klinik, da wurden wir nochmal weitergeleitet, weil noch so eine Sorge von der Ärztin da war, dass irgendwas mit der einen Nabelschnur nicht in Ordnung war und da nicht alle Blutgefäße so verfügbar waren, wie sie in der Nabelschnur hätten sein sollen. Und dann war erst die Assistenzärztin und dann nochmal eine Ärztin und irgendwie, das war wirklich mehrstündig, diese Untersuchung.
Gott.
Und die eine hat sich immer versteckt und die wollte sich nicht mehr zeigen und da haben sie auch irgendwann mal unterbrochen. Und gerade da weiß ich, dass ich mich dann wirklich auf diesen Untersuchungsstuhl nochmal so hin und so, komm, wir probieren es jetzt nochmal, dass wir das doch jetzt nochmal gemeinsam machen, damit wir es alle geschafft haben. So, dass dann, dass ich da wirklich versucht habe, dann nochmal, wenn nicht dieses Gerät oder irgendwie diese kühle Gelmasse da, sondern mal die warmen Hände von der Mama, die sie ja sonst auch kannten. Also habe ich versucht, wirklich mit ihnen da Kontakt auch aufzunehmen, zu sagen, das schauen wir und danach lassen wir es uns auch richtig gut gehen und entspannen uns. Und ich weiß nicht, ich glaube, Badewanne oder irgend sowas war dann noch am Abend auf dem Programm, dass wir einfach wieder, jetzt haben wir das geschafft. Also das war dann schon manchmal auch, wo ich gedacht habe, nach so einer Untersuchung irgendwie, gefühlt habe ich nicht viel gemacht, aber trotzdem war es anstrengend.
Warst du fix und fertig dann, ja klar.
Ja, genau. Mhm.
Ja, genau. Wenn man dann so lange da ist, ne? Und natürlich die Anspannung, die Aufregung und so. Kann ich total verstehen. Aber es ging gut. Die Schwangerschaft ist gut verlaufen.
Ja, ansonsten habe ich da eben versucht, auch einfach bei mir zu Hause, weil alles andere hatte ja auch nicht geöffnet oder so.
Stimmt.
Da einfach wirklich für die Schwangerschaft da immer so ein bisschen sportlich, Pilates, aber auch Stretching oder so zu machen und da irgendwie auch bewusst so, wir müssen uns stärken, ich muss uns für uns stärken, auch als meine Verantwortung für die beiden Kleinen. Und deswegen haben wir da schon so einen eigenen Alltag irgendwie gehabt dann, ja.
Und du warst ja dann schon recht früh angebunden, eben in der Klinik, wie du gerade gesagt hast. Und da wird ja dann auch.
Ab der 20. Woche, ja.
Genau. Ja, ne? also ab der Hälfte. Und da wird ja dann auch schon recht früh gesprochen, wie die Geburt geplant wird, ne? Und wie war das? Hattet ihr da dieselben Vorstellungen, du und die betreuenden ÄrztInnen, oder war das sehr unterschiedlich?
Nee, also tatsächlich mein niedergelassener Arzt, der war immer noch ein bisschen entspannter, fand ich, oder hat das eben einfach auch ein bisschen ruhiger gesehen. Er war ja quasi so der Arzt auf dem Land versus die Ärztin, die dann in der Klinik dort Oberärztin, glaube ich, auch war und halt wirklich da ihren Arbeitstag bestand eben draus, die besonderen Fälle dann im Ultraschall zu untersuchen oder zumindest ein ganzer Teil davon. Und da war natürlich schon irgendwann das Thema, wie sollen die zur Welt kommen? Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte es eigentlich auf natürlichem Weg probieren, weil ich ja eben, das war so eine Grundhaltung, ja, dass ich dachte, warum sollte jetzt das ihnen, den beiden, zum Nachteil sein, nur weil sie halt zu zweit da sind. Deswegen wollte ich das eigentlich immer so schon versuchen. Und trotzdem wurde mir ja immer bei diesen genauen Untersuchungen, oh, ob das aber so geht. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie weit wir kommen mit der Schwangerschaft. Und natürlich wusste ich dann auch irgendwann, welche Schwangerschaftswoche wieder so ein Meilenstein war. Ja. So, ab jetzt müssen die Kliniken sich um uns kümmern. Aber jetzt ist wieder irgendwie schon mal wieder 4 Wochen später ein Riesenschritt geschafft. Und
die Lungen ausgereift.
Ja, genau. Diese ganzen kleinen Meilensteine, die da ja auch in der Entwicklung sind. Ja, ich meine, letzten Endes hat jetzt nie jemand gesagt, das wird auf jeden Fall ein Kaiserschnitt oder so. Aber es war immer so der Nebensatz. Und wenn nicht, dann müssen wir sie halt holen. Dann müssen wir halt schauen. Und ich verstehe es schon auch und jetzt auch mit Abstand noch mal viel besser, dass ja einfach da wirklich diese Verpflichtung eigentlich auch dann da ist von Seiten der Klinik. Andererseits eben habe ich von vornherein immer ja dieses gedacht, nee, das ist ja eigentlich alles dabei, sich gut zu entwickeln. Warum sollten wir da jetzt irgendwie das vermeintlich besser Kontrollierbare machen? Und vor allem ist mir das dann auch nochmal bewusst geworden, weil wir durften da ja Unterlagen dann ausfüllen, je näher das an die Geburt kam, dass egal auf welchen Weg ein Kind zur Welt kommt, es ist immer ein Naturereignis, es ist immer ein individuelles Erlebnis und es gibt überall Risiken und Nebenwirkungen. Also auch bei dem vermeintlich besser kontrollierbaren geplanten Kaiserschnitt, der mir persönlich zum Beispiel viel mehr Angst gemacht hat irgendwie von der Vorstellung her. Kann ich jetzt auch gar nicht genauer erklären, warum eigentlich. Aber irgendwie dachte ich, nee, ich möchte es eigentlich wirklich gern auf dem natürlichen Weg probieren.
Ja.
Und da hatte ich dann vor allem aber auch wieder eher einen Gedanken, aber dann auch so manches Mal in so einer Untersuchung dann schon immer wieder, ja, wo ich dann erstmal natürlich zuhöre, weil ich weiß, dass es der Experte, die Expertin, die machen das fachlich, die haben da mehr Einblicke in aktuelle Richtlinien und Leitlinien und haben mehr Erfahrung. Ich bin die Erstgebärende. Ich mache das zum ersten Mal und dann halt gleich doppelt. Aber mehr Erfahrung hatte ich ja auch nicht.
Aber es ist dein Körper, dein Körpergefühl, deine Kinder. Das hat auch ein Gewicht auf jeden
Fall.
Genau.
Und es ist eben unsere Entscheidung und letzten Endes auch unsere Verantwortung als Eltern. Ja.
Aber grundsätzlich ist es ja auch bei Modi so, dass es schon auch nach Leitlinie, die können spontan geboren werden, wenn sie, also da gibt es immer so ein paar Regeln, die bei Zwillingen dann immer generell gelten, also dass die mit dem Gewicht nicht so weit auseinander liegen, natürlich wie sie liegen im Bauch, ne, wie die Lage tatsächlich ist, ja, und natürlich eben, ja, wie die Schwangerschaft verläuft, ob es da irgendwelche Verknüpfungen tatsächlich gibt, also ob der eine mehr über und der andere mehr unterversorgt ist, klar, dann muss man nochmal schauen, aber wenn soweit alles gut geht und es allen Beteiligten gut geht, also dir und den Kindern, dann können die spontan geboren werden.
Und das war bei uns auch der Fall. Die waren dann, als sie dann so groß waren, dass sie sich nicht mehr groß noch drehen konnten, beide auch schon in Schädellage, auch relativ bald. Deswegen, das war immer so ein Punkt bei den Untersuchungen, da war ich dann erleichtert. Ach, beide Köpfe unten, super, so soll es sein. Oder auch als dieser Test beim Blutzucker wegen Schwangerschaftsdiabetes, als das dann eben klar war, nee, da habe ich jetzt nicht noch ein extra Risiko, sondern ich habe halt nach wie vor einfach nur 2 Babys im Bauch. Das ist mein Risikobereich, nicht alle anderen Sachen, was vielleicht auch noch sein könnte. Deswegen, das hat dann, waren dann eben so immer wieder auch die Bestärkung, warum sollte ich jetzt es nicht probieren auf natürlichen Weg.
Wie war das denn von der Klinik aus? Also du hast ja jetzt schon gesagt, es wurde bei jedem Termin so ein bisschen gesagt, könnte auch ein Kaiserschnitt werden. Aber hast du das Gefühl gehabt, du wurdest so ein bisschen in die Richtung auch gedrängt? Oder war das eher so ein bisschen, ich sag mal so Erwartungsmanagement, ja, dass sie immer so gesagt haben, könnte auch, wobei ich das auch fast ein bisschen schwierig finde, weil natürlich, das weiß man ja, dass es immer auch sein kann, dass es einen anderen Weg gehen muss. Und eigentlich ist es ja schön, erstmal zu sagen, wir planen eine spontane Geburt und schauen mal, wie es wird oder so. Aber wie war das bei dir?
Ja, also tatsächlich habe ich schon immer wieder so mehr oder weniger direkt mitgeteilt bekommen, dass es der sichere oder planbarere Weg quasi ja schon, dann holen wir sie. Aber ich habe jedes Mal betont, dass ich ja trotzdem gerne natürlich entbinden möchte. Vielleicht war es auch für mich einfach dieser Prozess, immer mehr Klarheit zu finden, warum ich das eigentlich wollte, trotz der möglichen Risiken. Und das war, glaube ich, bei mir manchmal so dieses, dass man vielleicht nochmal extra geguckt hat, ob vielleicht nicht doch noch ein Grund dagegen sprechen könnte. Aber mir wurde jetzt nie gesagt, nein, das geht nicht, sondern es wurde mir möglich gemacht oder immer auch als Option offen gehalten. Genau, also an sich könnte ich schon sagen, ich bin in beide Richtungen umfassend beraten worden. Das wurde mir jetzt nicht ausgeredet oder so, was ich auch gehört und gelesen habe, dass das bei anderen dann der Fall ist.
Ja.
Das nicht, nee. Das möchte ich schon auch so klargestellt haben, dass es da schon auch unsere Entscheidung war und eben hing auch immer ein bisschen davon ab, wen. Also bei eben gerade bei diesen langen Ultraschalluntersuchungen wurde natürlich wirklich ja mehr auf alle Entwicklungsparameter und so geguckt. Während wenn dann eben, konnte ich ja auch schon das Hebammenteam im Kreissaal kennenlernen, die dann die CTG-Untersuchungen gemacht haben. Da war das dann schon alles wieder ein bisschen mehr möglich, so kam bei mir rüber. Aber eben je nachdem wahrscheinlich einfach auch die verschiedenen beruflichen Perspektiven drauf. Ja, von dem her, ich will da überhaupt nicht, dass das jetzt irgendwie rüberkommt oder so, sondern
bisschen mehr Ermutigung wäre schön gewesen. So.
Genau,
aber es war in Ordnung letztendlich. Ja. Das ist doch gut. Okay.
Und vielleicht auch wirklich einfach wichtig, dass wir herausfinden, was wir wollen und wie sehr wir es wollen.
Genau. Ja, genau. Dann ist es ja so, dass es auch unterschiedliche Zeiträume gibt, wann die Kinder laut Leitlinie geboren werden sollten. Also bei Moody's, ne, je nachdem, wie sich das alles entwickelt, gibt es ja dann immer schon so ein Termin, der dann steht. Also bei Einlingen wartet man ja bis zum errechneten Termin und darüber etwas hinaus, bevor man über Einleitung spricht. Bei Zwillingen ist das ja oft schon deutlich vorher. Wie war das bei euch?
Ja, also da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass diese 36.0, glaube ich, war so ein Zeitpunkt, bei dem dann hieß, spätestens dann holen wir sie. Für mich dann immer erst im Moment, was heißt denn jetzt, wir holen die? Also deswegen mussten wir das dann wieder schon einmal kurz nochmal klären, dass trotzdem, also ja, wir holen sie im Sinne von Einleitung, dass dann die Geburt auf natürlichem Weg quasi losgehen kann.
Das ist auch ein bisschen verrückt, ne? Weil erstmal bei Zwillingen ist man immer so, die kommen bestimmt früher und mal sehen, wie weit wir kommen. Und ab irgendeinem Punkt switcht es dann und dann ist es so, jetzt müssen wir die aber wirklich mal langsam holen.
Genau. Ja, einfach weil ja eben, man nicht weiß, reicht einfach die Versorgung noch aus.
Und ja, klar, es ist nur witzig, so vom Mindset her. Ne? Man muss irgendwann dann so umswitchen und dann so, ach, und jetzt werden wir plötzlich eingeleitet. Ja, vorher waren wir noch so, boah, wie weit kommen wir wohl von alleine, ne?
Ja, das stimmt.
Aber interessant. Und es gibt ja tatsächlich auch Zwillinge, die auch sehr weit gehen. Also ne, auch noch tatsächlich weit über diesen Termin hinaus, der dann irgendwann gesetzt wird in der 36. Woche oder in der 37. oder 38., je nachdem, was dann eben besprochen wird.
Ja, genau. Und das war eben, aber dann zum Zeitpunkt, da habe ich auch bewusst dann nochmal eben, ich war ja bei mehreren Ärzten, die auch aufgesucht gehabt und nachdem aber nur eine Seite gesagt hat, jetzt unbedingt und die andere noch gesagt hat, nee, können wir auch noch weiter lassen, dann hatten wir auch als Eltern keinen Frieden so drüber. Deswegen haben wir uns dann entschieden, doch noch ein bisschen dann zu warten und nicht vorzeitig, weil wir eben auch wussten, dass diese Frühchenkriterien, da waren wir ja kurz davor quasi, die dann geknackt zu haben, wenn ich das so sagen kann. Deswegen, da war dann nochmal so, nee, dann, wenn jetzt nicht alle sagen, nee, jetzt ist wirklich eine Unterversorgung oder irgendwie so ein dringlicher Grund, sondern einfach nur eher dieses, ja, jetzt haben wir ja diesen Zeitpunkt erreicht, sondern da hatten wir schon irgendwie den Wunsch, dass da genau auf uns auch geguckt wird oder auch auf diesen aktuellen Stand bei den Kindern eben.
Das finde ich auch immer super wichtig, dass man bei allen Leitlinien, ne, wir sind halt eben nicht alle gleich geschaltet, ja, und sind nicht alle gleichzeitig fertig sozusagen. Babys sind nicht alle gleichzeitig fertig ab einem bestimmten Moment. Und dass man wirklich immer ganzheitlich guckt, ne, wie geht's allen Beteiligten? Wie geht's dir? Wie geht's den Kindern? Wie ist die Versorgung? Wie ist das Größenverhältnis? Wie ist das CTG? Wie ist die Fruchtwassermenge? Wie gut ist die Versorgung noch, was man so sehen kann? Und auch Wie ist dein Gefühl dazu, ne? Weil es gibt ja durchaus auch Mütter, die sagen dann, boah, also wirklich, ich kann auch nicht mehr und ich bin froh, wenn wir jetzt einleiten. Und es gibt aber eben auch welche, die sagen, Mensch, es fühlt sich alles noch so gut und so richtig an und ich würde eigentlich gern noch ein paar Tage warten. Und dass man sich dann hinsetzt, zusammen spricht, all diese Kriterien auf einen Haufen packt, ne, und sagt so, und aus dieser Gemengelage, wie gehen wir jetzt vor? Ne, das ist eigentlich immer ganz, ganz wichtig.
Ja, genau. Und so haben wir eben dann entschieden, mussten aber auch, das wurde uns nochmal deutlich gemacht, dass das auf eigene Verantwortung dann ist. Das war dann schon kurz, tun wir jetzt unseren Kindern auch irgendwas an, indem wir jetzt denken, eigentlich geht es ihnen im Bauch ja richtig gut. Hat uns natürlich auch Mut gekostet und dann haben wir eben entschieden, nochmal eine Woche zu warten. Und da war es dann tatsächlich aber auch dann so, dass dann beim der nächsten Ultraschalluntersuchung dann wirklich, die war ja dann, glaube ich, schon im Zweitagesrhythmus oder so, also war wirklich sehr engmaschig. Und dann ist eben ein Kind aus dieser Perzentilkurve rausgefallen, ist also zu klein gewesen von der Messung her. Und deswegen hatten die dann eben gesagt, jetzt ist gut. Jetzt
wo befinden wir uns jetzt? Also die wollten 36,0 genau. einleiten und jetzt sind wir bei 37,0?
Genau. Okay. Genau.
Da also keine Frühchen mehr.
Nee, genau. Da sind wir genau an 37,0 in die zur Klinik gekommen. Aber ja. Es war eben auch dort immer noch großer Betrieb und auch Corona-Betrieb. Deswegen musste ja immer noch so ein Corona-Test gemacht werden. Erst dann, wenn der negativ ist, durften wir quasi überhaupt näher in den Kreißsaalbereich kommen. Genau. Und dann hatte ich eben auch schon irgendwie einen, ich weiß gar nicht wie, also eine Nadel gesteckt bekommen, die dann bleiben sollte. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt
gerade
heißt. Ja, genau, Zugang, ja. Genau. Den hatte ich dann in Zugang gelegt bekommen, bis dann nochmal irgendwie vom Kreißsaalteam welche kamen. Nee, wir haben eigentlich gerade gar keine Kapazität. Also das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht möglich. Und bitte geht nochmal heim und kommt 2 Tage später wieder. Und wir so, oh, okay.
Dann bist du mit dem Zugang nach Hause gegangen oder haben die den nochmal gezogen? Was ist da passiert?
Den haben sie nochmal gezogen. Ja, nee, das war irgendwie so klasse, also gehörte dazu quasi, also wurde okay. Mir zumindest so ein bisschen mitgeteilt. Ich habe es eben auch dann einfach, also war klar, wenn wir jetzt da in den Kreis sind, wenn das mit der Einleitung losgeht, für alle Fälle, dass wir den brauchen, wird der quasi so.
Habt ihr den schon direkt von vornherein bekommen und nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt?
Naja, gut. Genau, okay. Der war immer die ganze Zeit da, ja.
Ja, also nochmal kurz für euch da draußen. Das ist schon sehr üblich, also gerade bei einer Zwillingsgeburt, dann einen Zugang zu einem Zeitpunkt zu legen. Aber tatsächlich, wenn man beginnt mit einer Einleitung, also diese Einleitung, die kann ja auch mehrere Stunden oder Tage dauern, könnte man tatsächlich auch damit noch warten und sagen, wenn einer notwendig wird, weil die Kinder reagieren oder so, oder wenn es dann Richtung Geburt geht und man möchte ein Notfallmedikament geben können, dass man den dann legt. Also tatsächlich als erste Maßnahme einen Zugang zu legen, muss nicht unbedingt sein, steht auch so nicht in den geburtshilflichen Richtlinien drin. Also da kann man durchaus auch mit warten. Ja, also ihr dürft dann auch immer gerne sagen, muss das wirklich zu diesem Zeitpunkt sein oder können wir damit noch bis später warten? Weil ja tatsächlich so ein Zugang auch, ne, wie du gerade gesagt hast, der kann unangenehm sein. Das ist auch bei verschiedenen Geburtspositionen, kann der sehr störend sein, wenn man sich irgendwo aufstützt oder irgendwo festhält. Also da dürft ihr sehr gerne das in Frage stellen, ob das zu diesem Zeitpunkt das Richtige ist.
Und dann eben, klar, sind wir nochmal heimgegangen, hatten tatsächlich dann nochmal 2 Tage zu Hause, die ich dann auch irgendwie versucht habe, nochmal möglichst mit Ruhe und möglichst es auch als Geschenk anzusehen, dass wir einfach noch mehr Zeit jetzt haben, weil die hätten uns da gerade gar nicht von der Kapazität her gut versorgen können. Und dann sind wir eben 2 Tage später wieder auf der Matte gestanden.
Und andererseits hätten sie euch auch nicht nach Hause geschickt, wenn sie das jetzt schon als sehr dramatisch eingeschätzt hätten, die Situation. Ne? Also das ist, muss man ja auch immer dazu sagen. Da war offensichtlich doch auch noch ein bisschen Luft, ja. Genau. Das ist auch nochmal immer interessant, ne? Weil auch wenn das dann eben auf eigenen Wunsch ist, muss man immer gucken, was sich eben noch ausloten lässt und was man gemeinsam noch verabreden kann, womit sich noch alle Beteiligten wohlfühlen, ne? Ihr als Eltern und die, die euch betreuen. Das finde ich immer nochmal wichtig zu sagen, ne? Weil manchmal gibt es auch Gründe von der Klinik aus, dass die sagen, ach Mensch, wir warten jetzt doch nochmal 2 Tage.
Ja, vor allem hätte ich damit auch nie gerechnet. Also, dass, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, sowas passiert da bestimmt nicht oder irgendwie so, warum auch immer. Ja. Aber klar, es ist ja immer mit entsprechender Untersuchung gewesen. Es war jetzt dann nicht, dass das mal so zwischen Tür und Angel entschieden wurde. Nee, sondern wirklich, dann haben wir es einfach dankbar angenommen und sind ja wieder mit gepackten Taschen dann auch zurück und dann nochmal auch bewusst spazieren gewesen und einfach nochmal so, wahrscheinlich sind das jetzt wirklich so die letzten Tage der Schwangerschaft. haben auch noch Bekannte und Freunde so auf der Straße immer gedacht, ach, immer noch die Kugel da und so. Also von dem her war das dann nochmal ganz gut. Und dann eben bei 37,2 sind wir wieder hingekommen und dann...
Dann wurde eingeleitet.
Genau, dann war der Corona-Test klar wieder und dann bis das fertig und ausgewertet war. Und dann hatte ich eben an dem, war schon recht spät am Nachmittag, dass ich glaube ein oder zweimal diese erste Einsteigerdosis da bekommen hatte von diesem Medikament. Und dann durften wir auch, und das war auch ein Geschenk, dass wir beide auch da bleiben konnten. Das wussten sie nämlich vorher auch nicht, ob das möglich war, aber weil eben Zwillingsgeburt hatten sie das schon so ein bisschen, ja, mal gucken. Und dann konnten wir da eben beide sein und dann hieß aber auch einfach mal die Nacht abwarten und morgen geht's ja dann in diesem 2-Stunden-Takt weiter. Das war ja dann auch so, hat man ja quasi ein eigenes Programm irgendwie gehabt dann.
Also ihr hattet dann ein Familienzimmer und konntet erstmal schlafen gehen sozusagen.
Genau, genau.
Und ja. Mit der Aussicht, am nächsten Tag wird dann weiter eingeleitet. Jetzt erstmal ausruhen, schlafen und am nächsten Tag geht's weiter.
Genau, ja. Also es dauerte noch ein bisschen, bis wir rausgefunden haben, dass mein Mann auch bleiben konnte. Dann war schon Abend, aber noch ein bisschen so ein Nervenkitzel. Vielleicht auch nochmal gut zur Ablenkung, dass wir jetzt dann gar nicht jetzt größer über die, ja, wie weit geht man mit der Einleitung, weil auch da hatten wir uns ja vorher informiert, dass soll ja helfen, kann aber ja auch irgendwann, weil es ja doch auch in den natürlichen Prozess eingreift, dann auch zu viel sein.
Und oder sehr lange dauern. Ne? Manchmal dauert das einfach auch tagelang, weil der Körper noch gar nicht so richtig bereit ist, ne, da loszulegen.
Ja,
also eine Einleitung heißt ja nicht, man nimmt eine Tablette und zack geht's los, sondern der Körper muss erstmal überredet werden. Es sei denn, er ist auch schon bereit und dann hilft manchmal wirklich so ein kleiner Anstupser.
Genau, ja. Und so war es dann eben, dass ich mitten in der Nacht, ich glaube 3 Uhr nachts oder so, dann eben plötzlich gemerkt habe, ein Ziehen vernommen habe und dann irgendwie dachte, was war jetzt das? Ich wusste es ja nicht, aber es war tatsächlich meiner Vermutung nach, dass die Fruchtblase dann geplatzt war in dem Moment. Und dann sind wir eben wieder im Kreißsaalbereich und die dann auch, also eigentlich hat ja jede CTG-Aufnahme noch nichts gezeigt und das wird jetzt schon auch kein Fruchtwasser sein, weil es ist ja bisher nur diese eine Dosis da gewesen. Mhm. Aber gut, wir machen mal den Test. Und dann meinte die untersuchende Ärztin, und wir stellen fest, es ist Fruchtwasser. Und dann war eben...
Okay, war tatsächlich ein Blasensprung.
Genau, es war ein Blasensprung da in der Nacht. Aber weiter war dann auch nichts. Wehen hatte das Gerät nach wie vor nicht angezeigt.
Und hast du was gespürt?
Ich habe jetzt auch noch nicht groß was gespürt gehabt, sondern einfach halt irgendwie mir im Rücken eben
ein
so, aber
so
wo ich
Schien.
Auch nicht, genau, wo ich noch nicht so richtig wusste, ist das jetzt einfach auch die ganze Anstrengung gewesen, weil wir nicht wussten nach diesem Hin und Her der Tage zuvor oder ist das jetzt einfach auch dieser große, schwere Bauch?
Mhm.
Wir sind dann wieder zurückgeschickt worden und als ich dann am Morgen nochmal wieder aufgewacht war und das Frühstück auch kam, da merkte ich dann doch ein Ziehen im Rücken und regelmäßiger und dann war ja auch bald wieder erst eine Untersuchung, bevor dann entschieden wurde, geht's weiter mit der Einleitung. Und da bin ich rückblickend sehr dankbar, die Ärztin, die da dann in der Schicht war, weil man hat ja auch immer dann andere Leute. Man muss ja auch immer wieder kurz sich einfinden, wer ist jetzt gerade hier mein Gegenüber. Vorher war es ja immer eher gleichbleibende Experten, aber in dem Fall dann eben eine andere Ärztin. Und der habe ich dann auch gesagt, okay, ich spüre das regelmäßig und dafür war es nämlich auch gut, dass wir diese 2 Tage nochmal zu Hause waren, weil ich dann nochmal auch im Kurs die Info nochmal mitgenommen hatte. Es kann eben auch sein, dass Wehen sich gar nicht so arg im Bauch äußern, sondern eben Rückenwehen sind.
Ja.
Wo ich noch dachte, könnte bei mir vielleicht sein, weil der Menstruation habe ich es auch eher im Rücken statt im Bauch, die Krämpfe.
Ja.
Und das konnte ich der Ärztin so sagen und die dann eben auch gesagt hat, dann warten wir einfach ab und in 2 Stunden ist wieder eine Untersuchung und je nachdem, ob sich der Muttermund öffnet oder nicht, können wir ja immer noch mit der Einleitung weitermachen.
Dann wurde erstmal abgewartet, was der Körper von selber macht. Sehr gut.
Genau.
Super.
Genau.
Ja,
und dafür waren wir so dankbar und auch richtig erleichtert, fast schwebend wieder zurück in das Zimmer.
Toll.
Und dann war nach wie vor hoher Betrieb. Also in dieser Zeit kamen wohl wirklich sehr viele Kinder auf die Welt.
Wow.
Dass das dann doch, glaube ich, nicht nur 2, sondern 3 Stunden, bis die nächste Untersuchung war. Aber
gut
ich
für
merkte,
euch.
Genau. Ich merkte, das lief regelmäßig, das wurde stärker.
Es konnte sich noch gut entwickeln bis dahin. Ja, sehr
genau.
Schön.
Genau. Und das haben die dann auch gesehen. Also klar, CTG hat nach wie vor nicht so ganz einen gezeigt. Ich hatte dann auch mal nachgefragt, was wollt ihr da eigentlich sehen? Was muss das Gerät denn eigentlich machen, wenn es bei mir immer nicht ist?
Genau.
Und dafür waren wir aber echt einfach dankbar, dass die dann uns auch haben machen lassen. Und dann eben war ich auch froh, dass mein Mann dabei war, weil der mir dann wirklich auch so den Rücken nochmal dagegen drücken oder auch massieren konnte. Einfach, dass ich da auch nicht das alleine so machen musste.
Ja.
Ja, genau.
Super. Das hilft einem ganz gut, ne? Wenn man jemanden dabei hat, der dann einem einfach gut tun kann. Ja, sehr schön.
Ja.
Dann war das bei dir tatsächlich so, ne? Also du hattest sozusagen am Tag davor so einen kleinen Anstupser, so hallo Körper, würdest du mal so freundlich sein, wehen zu machen? Und der Körper hat sich in der Nacht gedacht, na gut, dann fangen wir jetzt mal mit einem Blasensprung an.
Genau, ja.
Und dann hat sich's entwickelt. Ja, sehr gut.
Ja.
Dann war es eigentlich nur eher so ein Anstupsen.
Ja, genau. Aber eben, ich wusste ja auch nicht und vor allem auch nicht, wie es ist in dieser ganz anderen Umgebung, weil es ist ja doch eben dieser Klinikbetrieb, dann gibt es ja Frühstück zu der einen Zeit. Man merkt richtig, wie am frühen Morgen schon irgendwie der einfach mehr Bewegung auf den Gängen ist und so. Und da wusste ich gar nicht, wie wird das so sein? Wie kann ich das dann auch noch rausfinden, was mein Körper gerade eigentlich zum allerersten Mal macht?
Ja.
Aber trotzdem wusste ich irgendwie, der weiß ja besser, was zu tun ist. Ich muss da jetzt irgendwie einfach mal mitgehen und so, dass es dann wirklich seinen Weg gehen konnte.
Toll. Also das heißt, ihr wart dann nochmal in eurem Familienzimmer und du hast quasi weiter geweht und dein Partner, dein Mann hat dich massiert und ja, ihr habt da Zeit verbracht. Irgendwann seid ihr ja sicherlich wieder rüber in den Kreißsaal gegangen, als es doller wurde oder vielleicht habt ihr was abgemacht, einen Zeitraum, wann wieder geguckt werden soll.
Also das war immer, bevor wir gingen, haben wir eine Uhrzeit bekommen, wann wir wieder in dem Kreißsaal uns melden sollten. Genau. Ja.
Und dann seid ihr irgendwann wieder rüber.
Dann sind wir wieder rüber, haben da eben auch noch mitbekommen, was so, dass da wirklich in den anderen Kreißsälen viel los ist. Und wir so, okay, gut, Geburt scheint ja schon was Spannendes zu sein. Mal gucken, was es wird. Mir ging es auch deutlich, also es konnten auch die Hebammen haben auch da gesagt, oh ja, da tut sich ja jetzt was. Also mir hat es man auch angesehen, dass es wirklich intensiver wurde.
Ja.
Während wir mal wieder irgendwo auf den Gang noch warten mussten, weil halt da wirklich volles Haus quasi war.
Wie ging dir das, dass du hast ja dann wahrscheinlich die anderen gehört oder so. Und manche finden das ja ganz schön, weil sie dann wissen, Mensch, ich bin nicht alleine. Ne? Wir sind hier eine Gruppe von Menschen, die gerade ihre Kinder bekommen. Das hat ja irgendwie auch was. Anderen macht das Angst, ne? Wenn man so vielleicht lautes Schreien hört oder so. Wie ging dir das damit?
Ja, tatsächlich einfach schon irgendwie schön Teil der ganzen gebärenden Crew da gewesen zu sein und irgendwie auch eben Teil von den anderen, weil das ja immer so ein bisschen, die Zwillinge waren ja irgendwas Besonderes. In dem Moment waren wir eigentlich alle gleich, weil wir jetzt eben alle dabei waren, unsere Kinder zur Welt zu bringen. Und trotzdem manches auch so, oh, okay, was kommt noch auf uns zu? Man hat ja nie so irgendwie wie bei einer Navi-Fahrt, dass man weiß, nur noch so und so viel Kilometer. Und
wo stehe ich hier gerade?
Genau, wie lange dauert es noch? Welche Phasen kommen jetzt noch? Da, klar, Theoriewissen ist gut, aber wie es jetzt konkret in der Praxis in meinem Fall ist, weiß ich ja nicht, wenn ich es zum ersten Mal auch mache. Und selbst beim zweiten Mal oder so ist ja auch wieder anders.
Richtig. Genau. Ja, genau.
Deswegen, aber trotzdem habe ich dann auch eigentlich immer wieder auch Phasen gehabt, da habe ich das gar nicht mehr so stark wahrgenommen, weil ich dann auch einfach so mit mir beschäftigt war oder mit dem auf mich hören und rausfinden, was dann wieder ist.
Ja.
Wenn immer wieder ein CTG war und dieses stiller Sitzen, weiß ich, war für mich einfach herausfordernder. Dann war es für mich wieder lieber, ich konnte am Gang warten und mich freier bewegen. Genau.
War es so voll, dass ihr gar keinen eigenen Kreißsaal bekommen habt erstmal, ja?
Am Anfang erstmal noch nicht und dann irgendwann schon. Und dann war eben auch nochmal, dass ich auch die Hebammen nicht sicher waren, ob ich vielleicht doch nochmal eine Pause haben müsste oder so, konnten sie nicht so einschätzen, weil eben aber auch das CTG immer noch nicht die erhofften Berge gezeigt hatte, sodass sie dann meinten, ja, vielleicht sollte ich, dass sie mir nochmal was Homöopathisches anbieten, was mir so ein bisschen nochmal mich beruhigen sollte oder ein bisschen zur Ruhe führen sollte, was ich dann noch, okay, gut, ich war da wirklich schon ein bisschen so für mich ein bisschen in diesem Zustand dort und waren die auch wieder gut beschäftigt, bis man natürlich wieder einmal eine vorbeigeguckt hatte. Kann ich jetzt gar nicht mehr rückblickend sagen, wie viel Zeit dazwischen war. Also das war irgendwie so ein Ganzes im Werden dann. Und irgendwann war dann aber plötzlich klar, oh, jetzt ist der Muttermund offen, jetzt ist irgendwie, jetzt geht's los. Und plötzlich war halt auch entsprechend das Personal dann da. Also es waren ja dann mehrere Menschen um mich rum. Und
Zwillingsgeburt ist ja dann trotzdem auch aufregend, auch für das ganze Klinikpersonal. Das kommt zwar ab und zu vor, aber nicht ganz so oft wie andere Geburten. Insofern, da sind dann auch einige Personen, stehen dann parat.
Nee, das hatten sie auch gesagt, du bist eine große Nummer oder du bist die Crème de la Crème mit deinen eineigen Zwillingen und so. Das stimmt, das waren solche Sätze, die dann schon auch immer nochmal so kamen, wo wir auch gemerkt haben, die sind auch total konzentriert dabei. Und da, also wir wussten auch, dass ja dann schon auch Kinderärzte dann sogar in der Nähe und je nachdem, wie arg die das einschätzen, mehrere Ärzte, mehrere Hebammen, alle waren ja da mit dabei. Ja, genau. Und so war das dann eigentlich dann eben, dass ich dann, sie jetzt auch meinten, jetzt soll ich pressen quasi. Und ich so, was muss ich jetzt konkret eigentlich machen? Und dann war dann auch der eine Arzt, war sehr ruhig von seiner Art her. Das tat eigentlich auch richtig gut, weil ja so viele um mich rum waren. Und plötzlich hat der dann aber halt auch schnell reagiert, hat dann eben der Ersten noch mitgeholfen, dass sie dann auf die Welt gekommen ist, weil da ein bisschen die Herztöne runtergingen.
Da wurde dann eine Saugglocke benutzt bei dem ersten Kind, so eine oder so eine Kiwi-Saugglocke, ich weiß nicht.
Ja, genau, so eine kleine Saugglocke dann schnell. So genau gesehen habe ich es ja auch nicht, sondern das ging dann wirklich ganz zackig. Mhm. Und plötzlich war dann so ein Baby da auf meinem Beine, haben sie mir dann so gegeben gehabt. Also mein Mann hat noch die Nabelschnur abgeschnitten, das kann ich jetzt alles gar nicht mehr so genau berichten, weil ich da irgendwie nur da lag und noch die Hebamme zu mir sagte, denk jetzt nichts, fühl jetzt nichts. Die Ärztin schiente meinen Bauch, damit sich der zweite Zwilling eben nicht drehen konnte, während der erste ja schon weg ist, weil ja plötzlich der Bauch halb leer war.
Dann möchte man nämlich, dass das Kind, wenn es schon so schön auch in Schädellage liegt, ne, und schön gerade liegt, möchte man nicht, dass das auf einmal so viel Platz hat und auf die Idee kommt, sich nochmal irgendwie quer zu legen oder so und das dann schwierig zu machen, die Geburt. Deshalb wird der manchmal einfach so ein bisschen festgehalten, dann links und rechts.
Mhm. Genau, das hat die eben gemacht.
Und aber ganz kurz nochmal, dem ersten Kind ging es aber gut. Das hatte so einen kleinen anstrengenden Moment, aber kam dann gut raus, hat sich gut angepasst an die Welt draußen. Und konnte gleich auf den Bauch bei dir?
Konnte kurz auf den Bauch, wurde dann aber auch noch vom Kinderarzt gleich untersucht, dass da wirklich alles in Ordnung ist.
Und
hatte
du konntest
aber auch
dich
vorher mitgeteilt. Genau, also das haben sie mir dann schon auch, wir nehmen jetzt sie mal kurz mit und dann soweit alles in Ordnung. Und dann konnte ich eben wirklich mal kurz
einmal
nichts denken, nichts fühlen, so wie die Hebamme das sagte. Genau, weil man hat ja eben dauernd, ich hatte ja so viele Stimmen auch um mich rum. Die einen sagten das, die anderen sagten das.
Ach Gott, so viele Leute im Raum und so.
Genau.
Ne?
Und eben aber halt nicht alle sitzend im Kreis und man hat sie gut im Blick, sondern eben ich irgendwie so halb liegend. Und genau, und dann kam die zweite tatsächlich mit der nächsten Wehe dann in einem Rutsch noch hinterher.
Kam dann von dann selber, also ne, ohne Mithilfe sozusagen.
Ohne Mithilfe,
von irgendwem. Und dann konntest du die zweite direkt auf dem Bauch auch haben?
Genau. Die wurden dann aber auch schnell schön warm eingepackt, weil sie eben recht leicht waren und bloß nicht Gewicht verlieren sollten.
Waren die beide?
Die eine hatte ein bisschen mehr als 2,5 Kilo, 2515 oder so, also knapp drüber. Toll. Und die andere war knapp unter 2400, ich glaube 2385 Gramm oder so. Also an sich
ganz gut.
Gut, genau. Aber eben so, dass sie irgendwie auch nicht wollten, dass die da noch groß was verlieren, weil sie nicht so viel Reserven hatten. Genau. Ja,
schön angewärmt mit warmen Tüchern.
Genau. Auf dem Bauch. So richtige Kuschelpäckchen waren es dann. Ja, genau.
Okay. Ja. Und die gemeinsame Plazenta kam dann auch kurze Zeit hinterher?
Die kam dann auch kurze Zeit später. Dann kam nur noch, jetzt gibt sie noch her, dann ist die Geburt abgeschlossen quasi und dann. An der Stelle musste dann aber auch eben nochmal wieder ein Arzt auch rüber zum nächsten Kreissaal und so. Hinterher, glaube ich, haben sie uns auch gesagt, dass in den 2 Stunden tatsächlich 7 Kinder zur Welt gekommen sind. Also da war wirklich einiges los in dem Moment an
diesem Tag. Deine 2 und noch 5 andere.
Genau.
Wow, okay.
Ja. Deswegen, die waren da wirklich, während ich dann unter der Geburt so richtig in dieser Austreibungsphase dann war, waren die da, aber danach hat man richtig gemerkt, dann blieb noch eine Hebamme, die eine Ärztin, die anderen mussten schon weiter und die Erstgeborene kam auch wieder zurück. Der Arzt sagte dann auch eben noch, soweit passt, soweit ist alles in Ordnung und dann kam eben so ein bisschen die Ruhe dann nach diesem ganzen Aufregung dann ein und ich wurde noch versorgt, aber ja.
Und wie war das dann? Wie war dann dieser erste Moment, wo du beide Kinder auf deinem Bauch hattest, schön abgedeckt mit warmen Tüchern und dann das erste Mal so richtig irgendwie durchatmen konntest? Wie ging es dir da?
Ja, ich war irgendwie kurz so, wir sind so, huch, das war jetzt dann die Geburt? Also ist jetzt schon fertig oder was kommt eigentlich jetzt so als nächstes noch? Weil irgendwie das ist ja immer noch so, erst war die eine, dann war das, dann bis die Plazenta da war, bis dann alles versorgt war, war immer noch so der nächste Schritt. Und dann plötzlich, jetzt ist gerade irgendwie gar nicht, jetzt müssen wir nicht zum CTG.
Du warst noch so im Rollen und so in Aktion und musstest erstmal einen Moment verstehen, dass jetzt erstmal Full Stop ist und du dich entspannen kannst.
Genau, irgendwie das dann. Und gleichzeitig aber auch, dass es ja dann, das war auch im Kurs ein Punkt, dass es ja mit der Geburt nicht alles vorbei ist. Und man kann ja dann erstmal sagen, jetzt haben wir das Kapitel geschafft und jetzt ruhen wir uns aus. Und wenn wir uns dann wieder fit fühlen, machen wir weiter, sondern dann ging es ja eben auch gleich drum, können die dann auch trinken? Und da weiß ich noch, dass ich dann eben irgendwie total verwirrt war, als wir plötzlich zu unseren handtuchumwickelten Kindern noch ein Fläschchen in die Hand gedrückt bekommen haben. Und ich dachte, hä, wir haben doch immer und jedem mitgeteilt, wir wollen jetzt gerne stillen.
Ja.
Und das war auch, ich hatte weil auch nicht in dem Moment so schnell die Klarheit, dass ich das gefragt habe oder so, sondern es hieß einfach, bitte jetzt schnell dem die Fläschchen geben, sie dürfen kein Gewicht verlieren. Das war so noch die Information. Und dann war aber auch schon wieder irgendwie weg. Und erst so im Nachgang habe ich dann verstanden, aber das dauerte, da war ich, also das waren wir schon längst im Wochenbett, später Wochen war das dann, dass ich dann also für mich verstanden habe, Mensch, die waren einfach in dem Moment auch zu schwach oder so, dass sie hätten trinken können. Also das war tatsächlich ein bisschen ein Moment, den ich nicht so ganz verstanden hatte dann, obwohl ich es ja anders gesagt hatte.
Ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade oder ein bisschen schnell vielleicht gemacht, ja, weil man hätte ja trotzdem die an die Brust legen können, man hätte gucken können, ob die ein kleines Schlückchen nehmen, ein bisschen Kolostrum bekommen, dass man jetzt wirklich sofort die Flasche gibt. Ja, ich war nicht dabei, ich kann es dir nicht sagen, aber ich finde es ein bisschen schade, dass es irgendwie so schnell ging und ohne viel Erklärung und vor allen Dingen, du sagst ja auch, ohne dass es wirklich auch ausprobiert wurde, da kann man ja eigentlich auch noch gar nicht sagen, die sind jetzt zu schwach zu trinken, weil man es noch gar nicht probiert hat, ne?
Ich kann es, wie gesagt, auch nicht sagen, aber ich konnte in dem Moment auch nicht klarer, dass irgendwie für mich, dass ich da
total
hätte aufstehen können oder
nein,
so.
Um Gottes
Deswegen
Willen.
Will ich da auch gar keinen, also meine ich das jetzt auch überhaupt nicht vorwurfsvoll oder so, sondern ich weiß einfach, dass das so ein bisschen das,
bisschen schade.
Tatsächlich, es war ja gar nicht mehr Geburt, aber irgendwie so ein bisschen das, was mich dann so am Ende so, hä, das hat mich so ein bisschen, also dieses Fragezeichen im Gesicht dann, alles andere konnte ich irgendwie immer noch ein bisschen verstehen, warum wir, wie und auch wie die Argumente waren oder sonst wie. Das war eben dann so im Nachgang, wo ich dachte, komisch.
Ja, okay. Ja, also habe ich echt Irritation, wie das gehandelt wurde. Aber ja, okay. Und dann seid ihr auf die Station gemeinsam, wart ihr weiter im Familienzimmer und hat es denn dann noch geklappt mit dem Stillen? Also wie wurdest du denn dann gut betreut, was sozusagen das Stillen betrifft?
Also da wurde es dann schon mal am nächsten Tag dass mir das dann nochmal, ich soll es mal probieren und so. Aber tatsächlich jetzt, weil die sind am Abend gekommen, kurz vor sechs, dass da eigentlich eher hieß, hier ist die Milchpumpe, jetzt müssen wir im 3-Stunden-Takt die Milchbildung anregen, bis die dann stark genug sind, dass sie dann eben selber an der Milch trinken können. Und das war dann auch irgendwie, haben wir jetzt dann auch nicht größer erst hinterfragt oder sonst wie. Am nächsten Tag dann eben mal können wir es nicht trotzdem probieren, aber das war ja alles irgendwie immer so ein voller Betrieb irgendwo auch trotzdem, obwohl wir das Familienzimmer hatten, war ja dauernd mal Tür ging auf, dies stand an, jenes stand an und da war nicht so die Ruhe auch da. Trotzdem konnten wir, weil wir dann eben über so ein kleines, nicht Spritze, aber so eine Art Spritzgefäß.
So ein Fingerfieder.
Genau, ein bisschen Muttermilch, die eben dann die Milchpumpe rausgeholt hat und da konnte man schon richtig sehen, dass die das. Das war eine Delikatesse für die Babys.
Ja.
Also haben sie ja noch nicht so viel irgendwie, aber das hat man richtig gemerkt, dass das was anderes war, wie sie darauf reagiert haben. Genau.
Ja, tut ihnen auch total gut und macht ja ganz viel. Also das tatsächlich für alle, die jetzt zuhören, ne? Also natürlich versucht man, wenn man stillen möchte, immer die Kinder dann auch wirklich an die Brust zu bringen, auch wenn die ganz klein sind. Es gibt manchmal Frühchen, die trinken wie die Verrückten, die können das ganz toll. Und manchmal gibt es eben Kinder, die brauchen noch ein bisschen, die müssen das erst für sich lernen. Aber ausprobieren ist halt immer wichtig und auch immer wieder. Also dass man dann auch nicht sagt, so jetzt probieren wir es mal, sondern dass man wirklich alle 3 Stunden oder manchmal sogar kürzere Abstände, ne, immer wieder die Kinder ranlegt. Und wenn die dann noch nicht so gut trinken, dann ist das absolut richtig. Dann nimmt man die Pumpe, ne, um das Ganze in Gang zu bringen, die Milchproduktion. Und füttert dann auch, wie ihr es gemacht habt, ganz richtig mit so einem Fingerfeeder. Also macht das quasi, fängt die Muttermilch auf in so eine kleine Spritze und gibt den Kindern das dann mit so einem weichen Silikonnöppel an der Spritze dran so in den Mund rein und lässt die gleichzeitig so am kleinen Finger so ein bisschen saugen, damit sie so dieses Saugerlebnis auch haben. Und da kann man immer gucken, wenn die das gut machen, dann kann man ja, also warum sollte das dann nicht an der Brust auch klappen, ne? Also wirklich immer wieder probieren und Hilfe holen, wenn man das alleine nicht hinbekommt. Und dafür gibt es ja auch Hebammen, StillberaterInnen und so weiter. Und ja, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das bei euch nicht geklappt hat. Vielleicht auch geschuldet, dass da so viel los war.
Vermutlich,
Vermutlich.
Genau, aber das war, was ich dann eben im Wochenbett dann auch nochmal mit der mich dann betreuenden Hebamme auch besprochen habe, die das eben genauso vermutet hat und dann wirklich, dass das Ziel vielleicht eher war, dass wir eben auch gut durch diese ersten U-Untersuchungen und diese zweite dann und dass wir auch durch die Klinik dann verlassen konnten. Und das haben wir auch ganz regulär nach den klassischen 3 Tagen quasi an Tag 3 dann konnten wir gehen. Die waren haben eben nicht so viel, weil das ja einfach wirklich, glaube ich, die Sorge war, erstmal verlieren die Kinder ja dann etwas Gewicht und dass dann vielleicht unsere zu sehr an eine kritische Gewichtsgrenze kommen könnten, sodass wir dann hätten doch noch in die Kinderklinik kommen müssen und so. Also von dem her, das haben wir dann schon auch irgendwie im Nachgang dann aber so stehen lassen können. Mhm. Aber es war trotzdem währenddessen erstmal, weil du ja gerade fragtest nach der Geburt, das war dann so ein riesiges Fragezeichen, warum das jetzt, weil ich das irgendwie anders mich da drauf eingestellt hatte, genau.
Ja, absolut. Eine Sache wollte ich noch fragen zur Geburt. Das habe ich jetzt vergessen, muss jetzt nochmal nachreichen. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt über Schmerzmittel nachgedacht? Weil hast du jetzt nicht gesagt, dass du irgendwas in Anspruch genommen hast, oder?
Nee, also halt dieses, ich weiß nicht genau, was die mir da für einen Tropf zubereitet hatte, noch kurz vorher, wo sie dachte, dass ich da eben das homöopathische Mittel haben konnte. Aber tatsächlich war dann auch gar nicht mehr so die Zeit dann da. Also das war dann total im Gange und ich habe jetzt auch nie vorher gesagt, ich will das auf gar keinen Fall, aber eben irgendwie ja schon immer möglichst so natürlich wie möglich. Es wurde dann auch nicht nochmal vom Arzt oder der Ärztin, die da anwesend waren, irgendwie noch gefragt oder so, sondern tatsächlich eigentlich eher im Nachgang, als dann die Kinder da waren. Ihr habt ja gar nicht notiert, dass da eine PDA war und die Hebamme, nein, sie hat ja auch keine. Also das weiß ich noch, das habe ich mitbekommen, dass sie darüber diskutiert haben. Und gerade der eine Arzt, das sich nicht vorstellen konnte, der mich dann noch eben versorgt hatte, dass ich gar nicht betäubt bin, sondern...
Ach, guck, interessant.
Genau, das weiß ich noch. Aber währenddessen war dann irgendwie... Weiß nicht, dadurch, also dass ja dann eben die eine geschient hatte, die andere dann da noch mitgeholfen und dort oder so, das weiß ich nicht, war nicht mehr dann Thema tatsächlich. Also nicht, dass irgendwie gesagt wurde, sollten wir jetzt nicht doch nochmal.
Nee, da wäre es ja auch ein bisschen spät gewesen, aber so vorher bist du offensichtlich gut zurechtgekommen, hast du jetzt nicht das Gefühl gehabt, boah, ich brauche hier total nochmal andere Unterstützung.
Nee. Ja. Nee, das war eigentlich, also es war intensiv, klar, es war irgendwie, aber dadurch, dass wir ja dann auch für uns waren und solange ich immer noch irgendwie laufen, also sie mich haben laufen gehen lassen dann und nicht irgendwie am irgendein Gerät dann da dran, an dem CTG oder so, dann war das auch für mich gut aushaltbar dann.
Ja. Das Aufrechte hat dir gut geholfen, ja, das ist ganz oft so.
Ja.
Mhm. Ja. Dass einfach Liegen viel unangenehmer ist, ne? Oder wenn man dann eben so eingeengt ist durch Gerätschaften oder so, sich gar nicht so bewegen kann, wie man möchte. Solange man das kann, ist oft viel, viel besser.
Besser, genau.
Ja, toll.
Kann ich jetzt auch gar nichts zu sagen, wie wenn es gewesen wäre, wenn sie plötzlich mich gefragt hätten oder so. Also ich weiß eben vorher noch, als sie meinten, vielleicht brauchst du jetzt nochmal eine Pause, dass das dann, okay, gut, warum nicht? Also ich wusste ja eben auch nie, wie lang dauert das dann noch, wie schlimm wird es noch oder was kommt da noch auf mich zu? Ja.
Ja, aber war für dich okay, weil sonst sagt man ja irgendwann, Mensch, ich schaff das nicht mehr, ich brauche jetzt hier mal was oder so.
Ja,
gut.
Aber ich glaube, ich war auch immer schon ein bisschen vom Inneren her so, wie, was muss jetzt als, also wie geht's jetzt weiter? Was ist als nächstes dran? Oder was, was kommt jetzt als nächstes, dass ich da eher so in mich rein versucht habe zu hören, inmitten dieses ganzen, ja doch irgendwie turbulenten Umfelds da so irgendwie so, dass da einfach, das war mein Fokus irgendwie dann auch.
Dass du dich so orientiert hast, so was ist jetzt der nächste Programmpunkt hier?
Genau, ja.
Ja, cool. Okay. Und wie. Jetzt muss ich nochmal fragen, weil es Zwillinge sind, wie war das Eingrooven in der ersten Zeit? Das ist ja schon auch immer nochmal sehr besonders, ne? Also ist ja schon mit einem Kind immer, ne? Es ändert sich das ganze Leben so doll. Vorher ist man ein Paar, jetzt ist man Eltern. Aber wenn man gleich 2 Kinder hat, dann ist das auch nochmal mit einem eingelegten Turbo so ein bisschen.
Ja, genau. Also das ist ja auch tatsächlich eine Frage, die wir ganz häufig gestellt bekommen und immer noch gestellt bekommen. Wie war das nur damals? Also halt vor allem von denen, die gerade frisch Eltern geworden sind. Ja. Wir haben nur 1. Wie habt ihr das denn mit 2 gemacht?
Ja.
Natürlich war es eine Herausforderung. Es hat uns mehr als an unsere Grenzen gebracht. Also was auch einfach die ganzen Nerven, dieses ganze nicht schlafen können und nicht mal einmal so zur Ruhe zu kommen oder halt auch einfach die Logistik mit so 2 Kleinen und so. Wir waren auch beide da und Leute haben uns bekocht. Super. Immer wieder, dass wir da nicht uns kümmern mussten. Meine Eltern waren 2 Wochen gleich gekommen und dass die dann eben schon mal so ein bisschen am Stück und so, bis wir wirklich auch reinkommen. Die Hebamme kam ja ganz am Anfang recht regelmäßig, fast täglich ja dann auch und bis die Abstände größer wurden. Und so waren wir schon auch versorgt. Aber trotzdem, für mich, glaube ich, war schon auch dieser Schlafmangel da. Und dass ich ja immer noch die Milchpumpe da hatte, dann das dauerte einige Wochen tatsächlich auch, bis wir so aneinander gewöhnt waren, dass wir einfach sagen konnten, wir brauchen jetzt dieses Gerät nicht. Aber das war auch nochmal so ein zusätzlich tatsächlich ganz hartes Weckerstellen und
ja,
so.
Ja, das ist anstrengend, wenn man nicht nur stillt, sondern auch immer noch pumpt und so, ne? Aber genau. Du hast das dann geschafft, dass du irgendwann komplett gestillt hast. Wow.
Mhm, genau.
Toll.
Warum auch immer ich da so verbissen war. Ja,
das
war irgendwie so. Ja. Ich wollte immer nicht, dass es ihnen zum Nachteil ist. Ich hatte immer irgendwie so, die haben sich auch nicht ausgesucht, dass die zu zweit sind. Deswegen.
Mhm. Also es ist ja,
will ich es zumindest probiert
ja,
haben.
Toll. Ja. Also alles ist ja okay.
Absolut.
Stillen oder füttern oder Zwienahrung, ne? Also beides. Es ist ja herausfordernd genug, also alles ist in Ordnung. Aber es ist natürlich toll, dass du es wolltest und es auch geklappt hat. Das ist ja wunderbar und gerade mit Zwillingen eben schon auch nochmal. Hast du sie immer hintereinander gestillt oder tatsächlich auch parallel?
Oder mal so, mal so. Auch. Genau, also genau.
Mal so, mal so.
Und ich bin aber auch unterstützt worden. Also sowohl von meinem Mann als auch von meinen Eltern beispielsweise, die auch gesagt haben, bleib dran. Und ohne diese Ermutigung hätte ich das alleine auch nicht. Da muss ich ganz ehrlich sein. Also deswegen war das schon, da waren wir schon auch ein Team, auch wenn manchmal unser Umgangston wahrscheinlich auch nicht der, also es war nicht immer der freundlichste dann. Aber
das kennen wahrscheinlich auch alle Eltern, dass man irgendwann nicht mehr so, würdest du bitte so freundlich sein, sondern gib, mach.
Genau, genau. Wir haben tatsächlich auch eine Art Schichtdienst für uns eingeführt. Also ich war von meinem eigentlichen Naturrhythmus immer eine, die eher schon ein bisschen früher am Abend einschlafen konnte und lieber eine Frühaufsteherin ist.
Ja.
Und dann haben wir eben mit Pumprhythmus dann irgendwann nachts um 2 oder so war dann für uns Schichtdienst, dass man einer hatte, der ein bisschen mehr für die Kinder zuständig und der andere, der in einem Elternteil,
konnte.
Der einfach in einem anderen Zimmer mal wirklich ein bisschen Ruhe, ob man wirklich geschlafen hat oder nicht, war ja das andere, aber zumindest mal nicht die Verantwortung zu haben. Das
total wichtig, ganz
war
gut.
Ein für uns dann irgendwann, dass es zumindest so ein bisschen machbar ist, bis dann ja irgendwann doch die Schlafabstände ein bisschen größer wurden und man wieder ein bisschen mehr.
Super.
Genau.
Verschiedene Orte, wo man schläft. Also das ist ja tatsächlich auch was wir immer empfehlen, ne? Dass wirklich Eltern gucken, wo kann man im Wohnzimmer schlafen, gibt es ein Gästezimmer, wie kann einer auswandern, ja, dass man einfach mal auch ein bisschen mehr zur Ruhe kommt und die Verantwortung wirklich abgeben kann.
Genau.
Ja, super wichtig. Sehr,
weil
sehr.
Eben nicht irgendwie so ein Bild, was man vielleicht noch in der Schwangerschaft so hatte, alle liegen gemütlich im Bett nebeneinander und das ist jetzt das Familienbett.
Und die Kinder schlafen.
Richtig, genau. Sondern wirklich da möchte ich auch jede ermutigen, jede Familie, guckt, was passt für euch, was tut gut. Und ich fand eben auch am Anfang, man weiß ja nie, wann so eine Phase dann wieder zu Ende ist.
Ja.
Das Wissen, dass alles nur eine Phase ist, das haben eigentlich alle, aber wie lange dauert das denn? Und irgendwie waren halt so die ersten 6 Wochen gefühlt ewig und ich wusste nicht, ob das halt irgendwann mal anders wird, sondern eben das war halt unser dann Alltag nach eben dieser spannenden Zeit mit Vorbereitung auf Geburt und wie wird das wohl? Und plötzlich ging es eben so weiter, dass man dann eben, jetzt sind wir im Wochenbett, jetzt haben wir hier Baby zu versorgen und so.
Genau. Aber super wichtiger Punkt, man will immer gleich so viel, ne? Man will, dass das jetzt alles klappt und dass jetzt die Kinder schlafen und dass man jetzt beide gleichzeitig stillen kann und dass jetzt und man braucht einfach ein bisschen Geduld, ne? Es wird irgendwann kommen, aber bis dahin muss man schauen, dass es eben auch alles irgendwie gut läuft. Ja. Total wichtig, improvisieren. Hm? Ja, super. Hast du noch was? Hast du noch was, was wir vergessen haben, drüber zu sprechen oder was du noch anderen mitgeben möchtest?
Ja, ich denke, wirklich wichtig ist dann, das Hier und Jetzt immer wieder zu finden, weil das ist nicht leicht tatsächlich auch. Also vieles durften wir ja auch über uns lernen oder ich ganz besonders auch über mich. Einfach aber auch dieses, okay, wie bin ich denn an meiner Grenze und auch das kann ich aushalten. Also mir macht jetzt so ein ganz starker Schlafmangel einfach keine Angst mehr, weil ich weiß, irgendwie schafft man es trotzdem und auch gar nicht da irgendwie Erwartungen also zu haben. Also es gibt kein, es sollte sein, es so gehört sich das oder andere erzählen vielleicht, bei uns war das ja so. Da finde ich sogar vielleicht manchmal, dass wir Zwillingseltern dann da sogar den Vorteil haben, weil die meisten wissen tatsächlich nicht, wie es ist mit Zwillingen, sondern wir dürfen da einfach auch sagen, ja, danke, dass du mir deinen Bericht jetzt über deine Erfahrung mit einem Baby erzählt hast. Ich probiere jetzt mal meinen Alltag wieder mit 2 Babys. Das ist ähnlich, aber eben doch nicht so ganz das Gleiche. Und das auch einfach sich selber vor allem erstmal bewusst zu machen, weil das finde ich ist schon mal immer der erste Schritt. Und je nachdem, wer es ist, dann auch diesen Personen zu sagen, weil es ist nicht vergleichbar und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht immer darum, wirklich den eigenen Weg zu finden. Und schön fand ich auch immer den Satz noch aus dem Kurs, Wochenbett ist so lange, wie wir entscheiden, dass das Wochenbett dauert. Und wenn man nach ein paar Wochen plötzlich sagt, nee, heute brauchen wir einen Wochenbetttag, wir bleiben jetzt einfach alle liegen und irgendwas wird schon noch im Gefrier zu essen da sein oder so, dann ist das voll in Ordnung. Also da ist dann kein nach außen hin. Wir haben auch, war ja immer noch auch Corona-Zeit. Stimmt. Natürlich kam mal die enge Familie, aber das hat alles auch Zeit gehabt. Also die kamen im Laufe des ersten Monats oder so, also nicht alle gleich irgendwie in der ersten Woche oder so, sondern das hatte wirklich, wir haben Zeit gebraucht, um unseren Rhythmus da zu finden.
Ja.
Und die darf man sich auch gerne nehmen. Also kann ich nur empfehlen, weil es ist eh schon genug und es sind auf einmal vier oder vielleicht ja sogar noch mehr Personen in einer Familie und dann
Das muss sich auch alles erstmal sortieren, wieder neu, ne?
Genau.
Also ich finde schon wichtig, dass Eltern auch miteinander so sprechen, wie handeln wir Dinge und so, ne? Aber natürlich, wie du sagst, man nimmt sich dann das, was für einen passt und alles andere schiebt man weg, weil alle Familien sind halt auch unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse vielleicht und andere Kinder und nicht alle Tipps sind universell.
Ja, genau. Eine Sache, die ich auch immer noch wichtig finde, ist wirklich auch mal sich Neues zu trauen. Also ich weiß, dass mir einmal die Decke wirklich fast auf den Kopf gefallen wäre und dann eben auch meine Familie gesagt hat, jetzt gehen wir mal raus, du brauchst mal wieder frische Luft. Ja. Und prompt musste aber das eine Kind gestillt werden und wir, oh nein, wir haben jetzt nicht das Ganze, wo ist die Milchpumpe, wo ist Strom mitten im Wald und solche Sachen. Und dann einfach mal zu probieren, nee, und das war auch gut. Dann habe ich sie natürlich versucht, irgendwie auf einer Bank zu stillen und es ging in dem Moment dann auch. Es war vielleicht trotzdem nicht der entspannteste Spaziergang, aber irgendwie dieses, okay, nur weil wir bisher jetzt diesen neuen Rhythmus gefunden hatten, immer mit dieser Milchpumpe und immer mit diesem Fläschchen und was da alles dazugehörte, nee, dann probieren wir es halt jetzt nochmal. Oder auch später weiß ich noch, ich wollte irgendwas schon mal schnell einkaufen in so einem kleinen Laden und dachte, da passe ich ja gar nicht mit meinem Zwillingskinderwagen durch. Dann habe ich halt einfach allein zu Hause gedacht, na gut, dann müssen wir es mit Tragen machen. Die eine hinten und die andere vorne drauf geschnallt. Und weiß noch, die Kassiererin, na das ist ja auch eine super Lösung und solche Sachen. Und dann, das war einfach mal dieses, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, wir können auch, weil wir müssen. Aber weil wir müssen, können wir wiederum auch. Also deswegen da einfach probieren.
Ins kalte Wasser springen ab und zu mal. Und nicht sich zu sehr einschränken, weil man denkt, dass es nicht geht. Es geht dann doch mehr, als man vielleicht denkt. Man muss sich trauen. Ja, sehr gut. Sehr gut.
Genau.
Finde ich super. Ja. Ach, toll. Mensch, vielen Dank. Liebe Madeleine, ich frage meine Gäste ja immer, ob sie etwas mitbringen oder vorstellen möchten. Ein Buch oder ein Tool oder ein Mantra oder eine Studie oder ein Verein oder ein Film oder ein Lifehack oder eine Playliste oder eine Veranstaltung. Gibt es irgendwas, was du mitgebracht hast, was du gerne vorstellen würdest, wo du sagst, Mensch, das hat uns so oft so doll geholfen?
Also tatsächlich fand ich für uns einen wichtigen Begleiter oder ein Ding, was ich gerne auch dabei gehabt habe, war irgendeine Kamera, um einfach die Momente so festzuhalten. Auch wenn die Bilder teilweise wirklich nicht die beste Qualität sind, aber auch einfach nochmal dieses Festhalten, dieses Bewusstmachen, weil wir so häufig irgendwie weiter im Nächsten und irgendwie war ja auch dauernd was. Unsere beiden Zwillingsmädels schauen sich die jetzt total gerne an. Denen ist die Qualität zum Beispiel auch total egal, dass da manches wirklich mit Belichtungszeiten oder sonst wie aufgenommen wurde und mit Lichtverhältnissen. Da einfach dieses, nee, auch wenn es völlig chaotisch ist, auch wenn man denkt, also schlimmer kann ein Tag doch eigentlich gar nicht sein oder endlos gezogen gefühlt, es festzuhalten. Deswegen, das wäre jetzt so das, was sich dann einfach dieses, es ist wert, unser Alltag ist es auch wert, gewürdigt, gewertschätzt zu werden, die Herausforderungen, die gemeistert werden. Das war irgendwie immer so, dass wir das gerne machen wollten.
Ja, das hast du schön gesagt. Super. Ja, Madeleine, du hast ja unseren schönen Streaming-Kurs geschaut mit deinem Mann gemeinsam. Und ich möchte natürlich noch mal einmal darauf aufmerksam machen, dass es diesen Kurs speziell für Zwillingseltern gibt. Da geht es darum, was für Zwillinge gibt es, wie sind die Geburtsmodi bei den Zwillingen, worauf muss man achten? Wie läuft so eine Geburt ab? Wie läuft ein Kaiserschnitt mit Zwillingen ab? Also wie funktioniert das alles? Nur viele Dinge über die Schwangerschaft gibt es da, aber auch übers Wochenbett. Das ist ja vor allen Dingen was, wo auch immer sehr viele Fragezeichen bei den zukünftigen Zwillingseltern sind. Wie handeln wir das alles? Wie funktioniert Stillen? Wie funktioniert unterwegs sein, mobil sein mit Zwillingen? Wie schlafen Zwillinge am besten? Wie schafft man da eine gute Umgebung? Und all diese Dinge, das besprechen wir ganz ausführlich. Das mache ich zusammen mit der Inga Sarrazin, die auch selber Elternberaterin und Zwillingsmama ist. Sonst, du kannst ja auch gerne nochmal sagen, wie du diesen Kurs erlebt hast.
Ja, für uns war es eben einerseits ja gut, überhaupt einen Kurs machen zu können, weil eben Präsenzkurse damals gar nicht waren. Und dann war das Online-Format eben schon mal Corona-tauglich. Und zum anderen eben auch, weil wir da ja auch noch in unserem Paaralltag waren. Wir konnten das dann zu jeder Tageszeit quasi machen, wann wir halt Zeit hatten, dass wir einfach auch da bewusst zusammen Zeit mit verbringen wollen. Und aber trotzdem auch eben manches, dass es einfach nochmal gut war. Ja, dann habe ich da so meinen Wissensschatz und ich kann auch nochmal drauf zurückgreifen. Also es sind ja wirklich teilweise sehr viele Informationen und dass ich da aber auch immer nochmal nachgucken konnte. Beispielsweise, dass ich dann nochmal plötzlich bewusster wahrgenommen habe, Mensch, es gibt ja auch Rückenwehen jetzt in meinem Fall, was mir total geholfen hat zu verstehen, mein Körper ist richtig dabei. Das hätte ich jetzt, wenn es vielleicht nur in Präsenz gewesen wäre und ich völlig mit Informationen überladen dann nach Hause gegangen wäre, wäre es vielleicht auch untergegangen, solche Kleinigkeiten, die dann plötzlich doch nochmal einfach in meinem Tempo, in meinem Rhythmus, wie es mich bewegt, konnte ich da angehen oder auch eben, was bei den Untersuchungen so dran war, dass einfach nochmal manches, konnte ich mich dann schon nochmal wieder vorbereiten und meine Position auch mitfinden, weil natürlich bin ich ja einfach erstmal die Mama und die Schwangere, aber eben nicht die Fachexpertin.
Ja, super. Das erzählen auch viele, ne, dass sie durch diese kleinen Häppchen, man kann sich ja häppchenweise daran tasten, es gibt ja auch immer Kapitelüberschriften, also man kann sagen, boah, jetzt interessiert mich dieses Thema und dann schaut man sich eben diese kleine Sequenz da einmal an und zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder eine andere, ja, weil das Thema dann auftaucht. Und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, zu uns in die Live-Sessions zu kommen und sich quasi nochmal mit anderen auszutauschen und uns Fragen zu stellen. Das ist auch immer total schön, weil wirklich ja. Schwangere aus ganz Deutschland kommen zusammen, die gerade Zwillinge bekommen. Und geben sich dann auch gegenseitig Tipps, ja, wie läuft der Alltag, was sind unsere Life-Hacks und so. Das ist immer wirklich super schön.
Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch gerade diese Wochenbettthemen noch in der Schwangerschaft auch durchzuarbeiten. Einfach, dass ihr das schon mal gehört habt und dann, während man im Wochenbett irgendwann plötzlich denkt, ach ja, stimmt, da war doch mal was irgendwie zu dem Thema, ist was anderes, weil wenn die Babys da sind, dann
hat man weniger Zeit.
Genau, der, glaube ich, läuft wenig nach Plan und deswegen ist da einfach schon mal gut, das wirklich auch vorher so, auch dass dieser Übergang von bis dieser Fokus auf die Geburt und plötzlich ist man automatisch im Wochenbett und dass man da einfach doch vorher sich so bewusst macht, wie wollen wir das denn planen, was man planen kann, wie wollen wir uns darauf vorbereiten. Ja. Also da nicht das nach hinten rausschieben, das würde ich nicht empfehlen.
Schließe ich mich an. Mensch, vielen, vielen lieben Dank, Madeleni, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Gerne. Danke, toll, dass ich hier sein durfte und die Erfahrung machen durfte hier.
Sehr, sehr gerne. Ganz toll. Ja, und das war es auch schon wieder. Das war der Geburtskanal. Wenn ihr hier gerne zuhört, erzählt es weiter oder schenkt mir ein paar Sternchen, damit der Podcast auch von anderen Eltern gut gefunden wird. Und ja, damit verabschiede ich mich bei euch und sage Tschüss und bis in 2 Wochen, wenn ihr mögt.